Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy. Simon oder der Zeiger der Schuld.
Liebe Rätselfreundinnen und Freunde, wir wollen euch herzlich zu unserer Lesung in München einladen und würden uns sehr freuen, wenn wir euch am Freitag, den 13. Juni, sehen würden. Ansonsten arbeiten wir derzeit an neuen Folgen zu unterschiedlichen Themen und an einer ganz besonderen neuen Reihe, auf die ihr euch freuen könnt. Während die Vorbereitungen laufen, möchten wir euch heute einen Einblick in eine Fallgeschichte geben, die wir vor einiger Zeit einmal als Bonusfolge auf Patreon veröffentlicht haben. Die Geschichte erzählt von Simon, einem 6-jährigen Jungen, der auf Empfehlung seiner Lehrerin mit seiner Mutter in Therapie kommt. Die Geschichte zeigt auch, wie Schuldgefühle das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern prägen können. Begleitend zur Fallgeschichte empfehlen wir euch auch unsere Vertiefungsfolge mit dem Kinderanalytiker Bernd Aschenbrenner, in der wir über die Besonderheiten in der therapeutischen Arbeit mit Kindern sprechen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Schuldgefühle rechnen vielleicht zu jenem rätselhaften Schicksal, die alle Eltern teilen. Eltern fühlen sich schnell gegenüber ihren Kindern schuldig, vielleicht weil sie so viel Verantwortung tragen. Das ist allemal der Fall, wenn es dem Kind nicht gut geht oder sich nicht gut entwickelt. Nicht selten gibt es das, was ich den Zeiger der Schuld nenne. Gerade wenn Symptome und Verhaltensweisen schwer fassbar und kaum erklärlich sind, gibt es oftmals eine Neigung, die Schuld an irgendeiner Stelle festzumachen. Bei Mutter oder Vater, bei Außenstehenden wie zum Beispiel Lehrer oder dem Kind selbst. Im Verlauf einer Therapie kann dieser Zeiger der Schuld zwischen den verschiedenen Personen hin und her wandern, nicht zuletzt auch auf mich, die Therapeutin, weisen. Auch in der Fallgeschichte von Simon geht es um diesen Zeiger der Schuld und darum, wie man ihn überwinden kann. Simon, ein 6-jähriger Junge, kommt in Begleitung seiner Mutter zu mir in die Kindertherapie. Er wird von seiner Mutter an der Hand in den Therapieraum geführt. Simon wirkt normal entwickelt, vielleicht leicht übergewichtig. Ich habe die Fantasie, er verbringt die Zeit eher zu Hause, als draußen mit anderen Kindern zu toben. Simon wirkt zunächst ganz verschlossen. Er sagt gar nichts und begrüßt mich auch nicht, als seine Mutter ihn dazu auffordert, schaut mich allenfalls skeptisch aus den Augenwinkeln an. Die Mutter hingegen berichtet ohne größere Umschweife folgende Problematik. Die Klassenlehrerin habe die Aufnahme einer Therapie angeregt, da Simon in der Klasse auffalle. Nachdem Simon zu Beginn der Grundschulzeit sich eigentlich ganz gut in den Klassenverband gefügt hatte und auch gute Leistungen zeigt, entstünden in der letzten Zeit zunehmend Probleme. Es würde seit Monaten nicht besser. Immer häufiger fehle Simon wegen Migräne und Bauchweh im Schulunterricht, weshalb die Lehrerin vermute, dass etwas nicht stimme. Wenn er da sei, störe er häufig den Unterricht und verhalte sich sozial unangepasst. Er zeige sich schnell frustriert, wenn etwas nicht nach seinem Kopf gehe. Auch mit anderen Kindern komme er nur schwer in Kontakt, habe schnell Wutausbrüche, weshalb die anderen Kinder nicht mit ihm spielen wollen. Die Pausen verbringe er ganz alleine. Wirkt, wenn er nicht wütend ist, eher schüchtern und zurückgezogen. Ich frage, wie ist es denn mit Simon zu Hause? Die Mutter antwortet, da gibt es keinerlei Probleme. Manchmal vermisst Simon seinen Vater, das ist eigentlich das Einzige, aber der hat nun einmal sehr viel zu tun, er kann aus der Arbeit nicht so leicht weg. Auch heute sei er unabkömmlich, weshalb er, trotz meiner Aufforderung bei der Terminvereinbarung, dass beide Eltern zum Erstgespräch kommen sollten, auch jetzt nicht da ist. Die Mutter vermutet, dass ich Simon unter Gleichaltrigen schnell langweile. Zumindest treten derartige Probleme zu Hause nie auf. Er mache bei allem gut mit, esse, was auf den Tisch kommt, sei begabt im Klavierspiel und zeige große Freude am gemeinsamen Kochen und Backen mit der Mutter. Das Einzige, was noch nicht gut klappe, sei das mit dem Trockenbleiben in der Nacht, wie sie sagt. Dabei streichelt sie Simon über den Kopf und zieht ihn nah an sich. Auf meine Nachfrage berichtet die Mutter, dass es in letzter Zeit allerdings schon schwieriger gewesen sei, Simon zu etwas zu motivieren. Er sich auch zu Hause immer mehr zurückziehe. Sie mache sich Sorgen, habe Angst, dass etwas falsch laufe. Deshalb habe sie sich trotz anfänglichem Widerwillen doch entschlossen, dem Rat der Lehrerin zu folgen und einen Termin bei einer Kindertherapeutin zu vereinbaren. Ich frage die Mutter, wie Simon im Kindergarten mit anderen Kindern gespielt hat, ob es da auch schon Probleme gab oder ob das neu in der Schule aufgetreten sei. Sie erzählt, dass das nicht richtig geklappt hat. Auf Drängen ihres Mannes habe sie Simon zwar einmal im Kindergarten angemeldet, doch Simon habe sich dort nicht wohlgefühlt, weshalb sie ihn dort lieber wieder rausgenommen habe. Für sie sei das in Ordnung gewesen. Zu Hause habe er ja alles gehabt und mit einer 1:1 Betreuung, wenn man ehrlich sei, sei Simon doch viel besser gefördert gewesen. Simon sagt zu all dem nichts, reagiert auch nicht auf die Fragen, die ich direkt an ihn richte. Stattdessen beantwortet sie seine Mutter für ihn. Während mich selbst das stört, scheint Simon dem äußeren Anschein nach damit einverstanden. Vielleicht kennt er es auch einfach nicht anders. Die Mutter habe die Vermutung, dass es sich bei Simons Problematik um eine Hochbegabung handeln könnte. Die Mutter: Ich habe für Simon auch schon einen Intelligenztest bei dem Schulpsychologen veranlasst. Der Test habe einen Wert im oberen Mittelfeld ergeben, sei aber laut des Schulpsychologen nicht dem Bereich der Hochbegabung zuzuordnen. Sie traue aber dem Ergebnis nicht, da sie vermute, dass der Schulpsychologe Vorbehalte gegen Simon gehabt und die Testsituation absichtlich negativ beeinflusst habe. Die Mutter: Deshalb wollte ich Sie auch fragen, ob Sie eine neue Testung bei Simon vornehmen könnten. Ich merke doch, dass mein Junge oft schneller ist als andere Kinder in seinem Alter. Auch solle ich untersuchen, ob Simon zudem unter ADHS leide. Die Mutter bringt mir mehrere Vorbefunde mit, aus denen hervorgeht, dass sie schon bei Beratungsstellen sowie einem Kinderpsychiater war, um dort entsprechende Testungen vorzunehmen, die aber weder eine körperliche Erkrankung noch eine Entwicklungsstörung ergaben. Simon wirkt auf den ersten Eindruck auf mich keineswegs hyperaktiv. Er sitzt nun seit einer geraumen Weile ruhig und aufmerksam neben seiner Mutter, folgt dem Gespräch. Auch die Berichte der Lehrerin, dass er sich auf Schularbeiten gut konzentrieren kann, wenn er für sich alleine ist, die Probleme vor allem im sozialen Umgang mit anderen entstehen, sind eine wichtige Orientierung. Die Mutter schlägt weitere Diagnosen vor, die sie für Simons Problematik erwogen bzw. nachgelesen habe. Im Stillen frage ich mich, warum es für Simons Mutter so wichtig zu sein scheint, dass er eine solche Diagnose erhält. Die Frage berührt vielleicht das heikle Gelände der Schuld. Ist eine medizinische Erkrankung schuld? Ist es Simon selbst oder seine Mutter? Ich merke an meiner eigenen Befangenheit, wie schwer es ist, sich hier einen Denkraum offen zu halten, ohne dass der Zeiger der Schuld gleich in die eine oder andere Richtung weist. Ich sage der Mutter, dass ich bei mir in der Praxis keine Testungen auf ADHS oder das Intelligenzniveau durchführe, aber die Aufnahme einer Therapie für sinnvoll halte. Nachdem ich ihr erkläre, wie eine Therapie genau ablaufen würde, zunächst 2 Sitzungen pro Woche mit Simon alleine, sowie begleitende Elterngespräche zu jeder 4. Stunde, ist die Mutter sofort einverstanden. Sie wirkt fast etwas erleichtert. Nun denke ich, vielleicht hat sie auch das Gefühl gehabt, es braucht eine solche Diagnose, damit ich eine Behandlung für sinnvoll halte. Eigentlich wünscht sie sich, dass jemand auch sie unterstützt. Auch wenn natürlich die sich andeutende Schulphobie, die Enuresis, das Bettnässen, auch sein zunehmender Rückzug und sein aggressives Sozialverhalten Anlass zur Sorge geben und durchaus als psychopathologische Symptome zu werten sind, habe ich selbst eine gewisse Vorsicht, was die Vergabe von Diagnosen im Kindesalter betrifft. Natürlich ist eine gründliche Diagnostik gerade bei Problemen im Kindesalter wichtig, allein schon um bestimmte medizinische Erkrankungsbilder wie zum Beispiel Legasthenie oder Autismus zu erkennen bzw. auszuschließen. Andererseits gehören Konflikte, Schwierigkeiten, Hemmungen oder Ängste gewissermaßen zu einem natürlichen Entwicklungsprozess in der Kindheit. Eine Diagnose zu stellen bedeutet immer auch ein Stück weit eine Zuschreibung zu machen. Hier liegt das Problem. Ich bin mir bei Simon noch nicht ganz sicher, wo das Problem liegt. Könnte mir vorstellen, dass die Aufgabe einer Therapie vor allem darin besteht, einen bestimmten Entwicklungsprozess in Gang zu bringen, der mir blockiert scheint. Warum entsteht bei ihm Bauchweh und Kopfweh, wenn er in die Schule gehen soll? Was frustriert ihn so schnell, dass er im Kontakt mit anderen Kindern so schnell wütend wird? Wie kann ich Simon helfen, einen Entwicklungsschritt zu gehen, gewissermaßen im Grundschulalter anzukommen und sich dort zurechtzufinden? Für diese therapeutische Aufgabe scheint es mir sinnvoll, Simons Problematik nicht zu schnell zu pathologisieren, sondern das Geschehen erst einmal mit einem offenen Horizont zu erkunden. Vielleicht geht es weniger um eine psychische Erkrankung als um eine Lösungs- bzw. Reifungskrise, die einer helfenden therapeutischen Hand bedarf. Simon ist schließlich in einem sensiblen Alter, in dem es darum geht, ein Stück weit die Welt jenseits der Elternbindungen zu entdecken. Das bedeutet ja auch, in die Schule gehen, Freunde finden. Als ich nach einer Weile die Mutter bitte, den Raum für eine Weile zu verlassen, damit ich mich mit Simon alleine unterhalten kann, was ich bei Kindern in Simons Alter üblicherweise so mache, scheint ein Schrecken von Simon Besitz zu ergreifen. Seine Körperhaltung wirkt angespannt. Er schaut mit großen Augen auf seine Mutter. Die Mutter zögert tatsächlich. Ich habe beinahe das Gefühl, als wolle sie mir demonstrieren, wie schwer eine Trennung ist. In jedem Fall scheint auch sie sich nur mühsam und im Zeichen einer gewissen Angstspannung lösen zu können. Alleine im Therapieraum ist Simon weiterhin sehr schüchtern, mir gegenüber einsilbig, antwortet kaum mehr mit Ja oder Nein. Ich frage ihn zum Beispiel, ob er wisse, warum er hier sei, woraufhin Simon meint, weil ich Bauchweh habe. Ich? Deine Mama hat gesagt, dein Bauchweh kommt vor allem, wenn es Zeit für die Schule ist. Woraufhin Simon schweigt und sein Blick ängstlich angespannt zur Tür wandert, hinter der die Mutter im Gang sitzt. Als ich Simon ein wenig davon erzähle, wie unsere Therapiestunden aussehen könnten, habe ich das Gefühl, er entspannt sich ein wenig. Seine Aufmerksamkeit gilt zwar nach wie vor der Tür, aber ich meine, in seinen Augen doch so etwas wie eine aufblitzende Neugier entdecken zu können, die, wenngleich nicht mir, den Spielsachen in meinem Therapieraum gelten. Gemeinsam mit der Mutter vereinbaren wir, dass Simon in den nächsten Stunden jenseits der Elterngespräche alleine zu mir in den Therapieraum kommt, die Mutter aber die ersten Sitzungen im Wartebereich im Flur bleiben kann. Dieses Setting ist für alle Beteiligten umsetzbar. Simon muss während der ersten Stunden allerdings immer wieder unsere Sitzung unterbrechen und in den Gang nach seiner Mutter schauen. Mir fällt zudem auf, dass er am Ende der Stunde immer noch einmal seine Mutter in den Therapieraum holt. Sie fragt ihn, was er in der Stunde gemacht hat, woraufhin Simon ihr recht detailliert alles zeigt und beschreibt, was wir in den Stunden gemeinsam gespielt haben. Ich habe den Eindruck, fast so, als falle es ihm schwer, etwas für sich zu behalten, als müsse jede Differenz zwischen ihm und der Mutter schnell wieder ausgeglichen werden, das, was er vielleicht für sich alleine im Therapieraum entwickelt, schnell wieder hergeben. Die erste Phase der Therapie ist allerdings ohnehin von einer gewissen Passivität geprägt, die Simon an den Tag legt. Anders als in den Schilderungen der Grundschullehrerin ist Simon während der Sitzungen alles andere als überdreht und herrschsüchtig. Zwar merkt er schon in der ersten Stunde vorsichtig an, meine Mama hat gesagt, dass ich hier spielen darf. Nachdem ich dies bejahe, setzt sich Simon auf einen Stuhl, unternimmt aber nichts weiter, scheint auf etwas zu warten. Ich bekomme das Gefühl, dass ich das Spiel initiieren, Simon etwas vorschlagen soll. Nachdem ich ihm jedoch den aktiven Part wieder zurückspiele und frage, was möchtest du denn gerne spielen, wird Simon geradezu ratlos, vielleicht auch ein wenig genervt. In meiner Empfindung klingt hingegen ein Moment von Unvollkommenheit an. Als könne ich Simon nicht das Richtige bieten, was sein Interesse weckt, ich Simon gleich in der ersten Stunde langweilen. In dieser Szene liegt schon ein Stück Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik. Ich werde zu einer Mutter, die in die Position gebracht wird, stets die aktive Rolle zu übernehmen, Simon viel anzubieten. Nehme ich diese Rolle nicht aktiv an, entsteht so etwas wie eine Leere im Raum, die mich schuldig fühlen lässt, den Druck auf mich erhöht, endlich die aktive Rolle zu übernehmen. Obwohl ich damit ja Simon die Möglichkeit nehme, sich endlich doch selbst für etwas zu entscheiden. Ich bin innerlich erleichtert, als sich Simon schließlich, wenngleich eher altersuntypisch, für ein Kartenspiel entscheidet, das er für einige Minuten mit offenbar freudiger Beteiligung betreibt. Bald aber wird es ihm ebenfalls langweilig. Immer wieder fragt er, wie lange er noch da bleiben müsse. Wohl aus lauter Ratlosigkeit, was er sonst gemeinsam mit mir machen soll, quält er sich sichtlich bis zum Ende der Stunde weiter durch das Kartenspiel. Auf ein anderes Spiel, etwa ein Rollenspiel, zu dem ich ihn ermuntere, als sein Blick neugierig auf ein paar Spielfiguren fällt, will er sich nicht einlassen. Bis zum Schluss hält er steif an den Karten fest, einem Regelspiel mit Ordnung und klaren Vorgaben, woran er sich vielleicht noch festhält, um Ängste in Schach zu halten. Am Ende der Sitzung bin ich auch völlig erschöpft und kann eine gewisse Enttäuschung über diesen anstrengenden Auftakt nicht abschütteln, wenngleich ich mich natürlich immer dabei frage, welche Szene wird hier gespielt? Was könnte mir Simon damit über sich vermitteln? Eine Frage, auf die ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Antwort weiß. Diese Szene wiederholt sich in den nächsten Stunden. Immer wieder fällt es Simon schwer, etwas mit dem Spielraum anzufangen. Immerhin legt er schon bald seine Schüchternheit ab, wenngleich er mich zu Beginn jeder Sitzung bittet, dass ich vorgeben soll, was gespielt wird. Unfähig, sich ein eigenes Spiel auszudenken, entscheidet sich Simon dann wieder für das Kartenspiel. Meine Anregungen, die ich manchmal vorsichtig gebe, fasst er wie Anweisungen auf, setzt Ideen konkret um, etwa ein Haus zu malen, was er dann ein wenig schematisch ausführt, ohne daraus etwas Eigenes zu machen. Beinahe entsteht so etwas wie ein Stück Leere im therapeutischen Raum, das sich mit einem negativen Gegenübertragungsgefühl verbindet. So etwa in Gedanken, die mir unwillkürlich durch den Kopf gehen und die das Geschehen zu erklären versuchen, indem ich Simon bestimmte Eigenheiten zuschreibe. Vielleicht ist Simon einfach nicht so ein kreatives Kind, aber auch, vielleicht sind meine Spielsachen nicht interessant genug? Was immer der Hintergrund von Simons Schwierigkeiten in der Schule und mit Gleichaltrigen ist, hier im therapeutischen Raum setzt sich erst einmal so etwas wie ein gehemmter Kontakt in Szene. Simon kommt nicht richtig ins Spielen, aber auch wir beide kommen in keinen kreativen, spielerischen Kontakt. Immer fühle ich mich in der Position, ihn anschieben zu sollen, das, was eigentlich doch seine kindliche Kreativität bewerkstelligen könnte, mit meinen Ideen und Vorstellungen nähren zu müssen. Warum kommt Simon nicht ins Spielen? Zumindest nicht gemeinsam mit mir. In den begleitenden Gesprächen mit der Mutter wird sichtbar, wie sehr sie sich Mühe gibt, Simon etwas zu bieten. Ihre Gedanken kreisen darum, wie sie Simon noch mehr fördern, ihm noch mehr beibringen, er seine Begabungen noch besser entfalten könne. Schnell wird deutlich, unter welchen Druck sie sich setzt, fürchtet, keine gute Mutter zu sein, wenn sie sich nicht ausschließlich mit Simon und seinen Leistungen und Begabungen befasst. Zugleich wirkt sie sehr belastet, sucht auf eine beinahe anhängliche Weise nach meinem Rat, worin auch ihre große Angst fühlbar wird, nicht das Richtige zu tun. Beinahe bekomme ich das Gefühl, ein bisschen therapeutische Großmutter zu sein, in der Übertragung also auch eine Mutter für die Mutter. Die Mutter schildert mir etwas aus Simons Geschichte, auch von ihrer eigenen Biografie. Sie stamme aus einem akademischen Haushalt. Beide Eltern waren berufstätig, in ihrer Kindheit sei sie viel alleine gewesen. Ihre Eltern hätten hohe Ansprüche an sie gestellt, sie habe es ihnen eigentlich nie recht machen können. Die Eltern hätten ihre ältere Schwester bevorzugt. Simons Mutter habe sich nicht anerkannt gefühlt, auch nicht gelernt, wie sie sagt, an mich zu glauben. Sie habe studiert, ihr Studium aber dann kurz vor dem Abschluss abgebrochen und einen unterfordernden Bürojob angenommen. Diesen habe sie sofort aufgegeben, als sie wusste, dass sie mit Simon schwanger ist. Von mir zeichnen sich die Umrisse einer eigentlich sehr traurigen Geschichte. Zugleich bekomme ich eine Vorstellung davon, welche unbewusste Bedeutung Simon für sie haben könnte. Jemand, dem sie wirklich etwas Gutes von sich geben kann, etwas, das sie richtig macht. Und jemand, dem auch sie wichtig ist, von dem auch sie gesehen und geliebt wird. Simon ist ein lang ersehntes Kind gewesen. Eigentlich habe die Mutter 3 Kinder gewollt. Aber es sei schon schwierig genug gewesen, mit Simon schwanger zu werden. Lange sei gar nichts passiert, bis es endlich geklappt habe. Ihre Schwangerschaft mit Simon sei dann insgesamt eigentlich komplikationslos verlaufen. Sie selbst aber sei ständig unter einer furchtbaren Anspannung gestanden, sei häufig bei ihrem Arzt gewesen, erfüllt von schrecklichen Ahnungen, die sich aber nie bewahrheitet hätten. Nach Simons Geburt habe sie noch über weitere Kinder nachgedacht, zugleich aber ein schlechtes Gewissen bei dem bloßen Gedanken bekommen, sich ihm nicht mehr ganz so intensiv widmen zu können. Simon sei auch sehr anhänglich gewesen, habe bis weit über das 2. Lebensjahr gestillt werden wollen, da er anders nicht habe einschlafen können. Insbesondere ihrem Mann habe das nicht gefallen, ständig habe er ihr geraten, ihn doch einfach mal schreien zu lassen. Bis heute schlafe Simon nur schlecht im eigenen Zimmer, komme fast jede Nacht in das elterliche Ehebett, woraufhin sich der Vater ärgerlich krummelnd auf das Sofa verziehe. Häufig gehe den nächtlichen Bettwechseln das Problem mit dem Einnässen voraus. Manchmal passiere das auch im elterlichen Ehebett. Nur wenige Monate nach Simons Geburt habe der Vater im Büro eine bessere Stelle angeboten bekommen, die mehr Geld und Ansehen mit sich gebracht, aber auch weniger Zeit für die Familie übrig gelassen hätte. Dass er die Stelle annimmt, davon habe ich erst im Nachhinein erfahren, sagt sie, und ich höre eine gewisse Bitterkeit in ihrer Stimme. Jedoch scheint die Mutter seine Abwesenheit und passive Rolle im Umgang mit Simon nicht wirklich zu hinterfragen, sondern bürdet sich selbst alle Verantwortung auf. Tatsächlich empfinde ich einen gewissen Ärger auf den Vater, der ja, was sehr ungewöhnlich ist, nicht mit zu den gemeinsamen Therapiegesprächen kommt, als sei dies allein die Angelegenheit von Simon und seiner Mutter. Auch wenn ich die inneren Konflikte von Simons Mutter nicht umfassend deute und mit ihr bearbeite, dann würde eine Art Co-Therapie entstehen, sind diese Schilderungen doch wichtig, um etwas von der Beziehungsdynamik zu verstehen. Es wirkt, als wolle die Mutter Simon nun all das geben, was sie sich von ihren Eltern gewünscht hat. Darin liegt zunächst ja auch einmal etwas Gutes. Vielleicht bohrt sich an dieser Stelle aber schon der Zeiger der Schuld durch die Generationen. Einmal im Sinne eines tiefen Schuldgefühls auf Seiten der Mutter, nie gut genug zu sein, es nicht richtig zu machen, einem unerreichbaren Ideal hinterherzurennen, auch in der Erziehung von Simon. Vielleicht liegt in der Beziehung zu Simon der Versuch, es endlich doch gut zu machen. Vielleicht ist das abgebrochene Studium das lebensgeschichtliche Moment, in dem sich ein Stück weit Resignation einstellt. Ich schaffe es nicht. Aber auch eine Hoffnung, gewissermaßen vom eigenen Selbst abgespalten. Mein Kind soll aber all das Gute bekommen, was ich nicht erreichen kann. Damit bucht die Mutter aber auch einen erheblichen Betrag auf dem Schuldkonto von Simon. Er muss gut sein, und wenn er das nicht schafft, droht vielleicht die lebensgeschichtliche Wiederholung eines Gefühls, die eigenen Eltern nie zufriedenstellen zu können. Entsteht vielleicht nicht auch auf Simons Seite das Gefühl, so wie ich es mache, ist es nicht richtig, ich bin offenbar einfallslos, jemand anderes muss mir vorgeben, was ich tun soll, von mir aus fällt mir nichts Gutes ein, Besser, ich versuche es gar nicht erst. Ich vermute, dass diese oder eine ähnliche transgenerationale Dynamik Simons Schwierigkeiten befeuert. Auch wenn ich seine innere Perspektive noch nicht verstanden habe. Von der väterlichen Geschichte wird noch kaum etwas sichtbar, wohl aber geben sich einige Gespenster zu erkennen, die aus der mütterlichen Geschichte stammend durch Simons Kinderzimmer spuken. Es geht um Leistung und Anerkennung, aber dahinter steht wohl immer auch eine Sehnsucht, geliebt zu werden. Simons Mutter versucht, alles zu tun, um die Liebe von Simon zu erringen. Ich bin doch gut, wie ich bin. Ich habe doch so viel Gutes in mir, dass ich dir geben kann. Darin liegt der Versuch der Mutter, sich aus ihrer Geschichte zu lösen, indem sie ihrem Kind das gibt, was ihr gefehlt hat. Zugleich wird es für Simon aber auch schwer, etwas von der Mutter zurückzuweisen, seinen eigenen Raum von ihr abgrenzen, ohne das Gefühl zu haben, sie furchtbar zu verletzen. Das heißt, sich Schuld aufzuladen. Etwas für sich zu haben, das bedeutet ja immer auch, sich von den Eltern lösen. Zu jeder Entwicklung gehört auch immer ein gewisses Maß an Trennungsaggression. Mir scheinen die Trennungssituationen, auch jene, die sich im Therapiezimmer ereignen, hierfür ein lebhaftes Bild. Simon kann vielleicht nicht mit mir spielen, weil das hieße, mit einer anderen Frau spielen, während die Mutter allein auf dem Gang zurückbleibt. Auch ich merke immer wieder, dass ich in den Gesprächen mit der Mutter in eine Art pädagogische Rolle gerate. Tatsächlich löst die Mutter auch einen solchen Handlungsdruck in mir aus, will von mir wissen, was sie falsch mache, wie sie es richtig machen kann. Wenn ich mich verführen lasse, ihr konkrete Vorgaben zu Alltagsproblemen zu unterbreiten, schwingt darin schnell auch eine unterschwellige Wertung mit, im Sinne von, mach es so, mach es, wie ich dir sage, so wie du es machst, ist es nicht richtig. Die Mutter, obwohl sie selbst danach gefragt hat, hält solche Vorgaben zugleich kaum aus. Sofort scheint etwas in ihr zusammenzubrechen, sie bekommt Tränen in den Augen, kann gar nichts mehr Gutes bei sich finden. Der Zeiger der Schuld hat seine Spitze auf die Mutter gerichtet. Ein lösendes Moment stellt sich ein, als ich ausspreche, ich habe den Eindruck, sie fühlen sich so viel schuldig, ihr ganzes Leben lang schon, jetzt auch mit Simon. Die Mutter bejaht, berichtet von vielen Schuldgefühlen im Umgang mit Simon. Entsteht so etwas wie eine Lücke im Kontakt, ist Simon langweilig, ratlos, was ja erst einmal völlig normal ist, bezieht die Mutter das sofort auf sich. Sie böte nicht genug, sie müsse es besser machen, müsse es für Simon übernehmen. Mit Übernahme der Verantwortung für das Füllen der Lücke nimmt sie Simon aber auch die Möglichkeit, eigene Gedanken und Wege zu entwickeln. Vielleicht so sehr, dass dieser sich gar nicht mehr recht dagegen wehrt, sondern sich anpasst und passiv zurückzieht. Es lässt sich aber erahnen, dass doch auch eine Wut in Simon stecken muss. Selbst handeln zu dürfen, sich altersgemäß lösen, die Mutter auch einmal zurückzuweisen. Diese Dynamik bespreche ich mit der Mutter, entwickle mit ihr Ideen, wie sie Simon etwas mehr Raum lassen kann, ohne sich gleich schuldig zu fühlen. Auch, dass es erst einmal kein Zeichen von Rabenmutterschaft ist, wenn Simon einmal wütend auf sie ist, sondern dass darin auch etwas Wichtiges für seine Entwicklung liegen kann. Es ist eine sehr anstrengende und verunsichernde Zeit für die Mutter. Für mich ist ein wichtiges Anzeichen einer Entwicklung, als die Mutter auf meine Anregung hin beginnt, mehr für sich selbst zu tun. Zum Beispiel in Ruhe ein Bad zu nehmen, während Simon nicht da ist, was ihr bislang kaum möglich war. Simon kann sich nur ein Stück weit lösen, einen Schritt in eine größere Selbstständigkeit gehen, wenn auch die Mutter einen eigenen Raum abgrenzt, den sie für sich hat. Dazu gehört auch, dass Simon mit einer Phase der allmählichen Umstellung nicht mehr mit der Mutter nahezu in jeder Nacht in einem Bett schläft, während der Vater auf die Couch verbannt ist. Die Mutter berichtet, dass sie dies selbst eigentlich schon länger als problematisch erlebt habe, zugleich aber das Gefühl hatte, Simon diese Zurückweisung nicht zumuten zu dürfen, damit er sich nicht so einsam fühle, gerade wenn er es in der Schule schwer habe. Auch hierin deutet sich wohl ihre Angst an, Die Erfahrung der Einsamkeit könne sich bei Simon wiederholen. Wohl auch verleugnend, dass sie auf diese Weise ja auch ihre eigenen Einsamkeitsgefühle heilt, indem sie mit Simon eine exklusive und innige Gemeinschaft bildet, die vielleicht ja auch ein wenig für die Enttäuschung entschädigt, die ihr Mann ihr bereitet, indem er so viel abwesend ist. Die Bereitschaft von Simons Mutter, etwas anders zu machen, mit mir auf diese Weise über Simon und sich selbst zu sprechen, scheint mir dennoch prognostisch sehr günstig. Ich habe das Gefühl, dass sich Simons Mutter durch unsere Gespräche von einer großen Schuldangst entlastet fühlt. Ein narzisstischer Panzer, wie ich ihn anfangs befürchtet oder ihr in einer zu schnellen Schuldzuweisung zugeschrieben hatte, begegnet mir gar nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, es liegt viel Gutes in der Beziehung zwischen Simon und seiner Mutter. Es bedarf nur eines Entwicklungsschrittes, diese Beziehung auf eine andere, altersgemäße Stufe zu heben. Tatsächlich nehmen nach einigen Monaten therapeutischer Arbeit Simons Wutanfälle in der Schule ab. Er kann sich, so berichtet die Lehrerin, besser auf den Unterricht konzentrieren. Dafür wird er aber nach den Schilderungen der Mutter zu Hause immer schwieriger. Er wird trotzig, schnell ärgerlich, lässt Türen knallen, schreit wütend. Bereits zu Beginn der Therapie hatte ich die Mutter darauf vorbereitet, dass dies so kommen könne. Dies nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sei, sondern eher dafür spreche, dass sich die eingespielten Dynamiken veränderten. Dennoch ist sie natürlich besorgt, manchmal auch ziemlich verärgert über Simon, was ich indes als Zeichen verstehe, dass in Form von Ärger inzwischen auch etwas mehr Trennung entsteht. Für eine Weile habe ich die Sorge, dass der Zeiger der Schuld nun auf mich weist. Füge ich nicht durch die therapeutische Arbeit etwas Trennendes in die Beziehung von Simon und seiner Mutter, zerschneide ich nicht dieses enge Band? Ein Fallstrick in dieser Behandlung wäre, dass ich Simons Mutter das Gefühl vermittle, die eigentlich viel bessere, interessantere Mutter zu sein, eine Mutter, die es richtig macht. Sozusagen die ältere Schwester, die alle Liebe auf sich zieht. Ich spreche diese Sorge im Elterngespräch mit Simons Mutter aus. Ich schildere aber auch, dass auch mir gegenüber Simon immer unbefangener seinen ärgerlichen Gefühlen Ausdruck verleiht. Simons Mutter ist vor allem erleichtert, als sie hört, dass Simon auch bei mir, zumindest im übertragenen Sinne, die Türen knallen lässt. Dies ist tatsächlich der Fall. Er überschreitet, sofern er etwas ohne konkrete Handlungsanweisung machen soll, auch im Therapieraum schnell seine Frustrationsschwelle, was dazu führt, dass er nur selten eines seiner begonnenen Spiele zu einem Ende führt. Oft wirft er eine Sache wütend fort, um sich dann, ohne rechte Lust, etwas anderem zuzuwenden. Manchmal wird mir fast schwindelig, wenn Simon von der einen zur nächsten Sache rennt, aber ich fühle auch Ungeduld in mir wachsen, da ein wirkliches Spiel, wie zum Beispiel ein Rollenspiel, in dem sich auch Gefühle entwickeln können, so kaum einmal entsteht. Ich habe das Gefühl, es werden immerzu Impulse direkt in Handlungen umgesetzt, ohne dass sie in einem Spiel verhandelt werden können. Ich wünsche mir oft mehr Ruhe, so dass ich Zeit hätte, in seinem Beisein zum Nachdenken zu kommen. Oft habe ich den Eindruck, Simon irgendwie einfach nur hinterher zu hetzen oder ihn schlichtweg konkret begrenzen zu müssen. Tatsächlich entsteht in mir fast so etwas wie ein Wunsch, diesem Verhalten eine Diagnose zu verleihen, als könnte ich das Geschehen dadurch irgendwie begrenzen. ADHS ist schuld, womit der heimliche Gedanke verbunden ist, ihm und mir mit einem schnell wirksamen Medikament Ruhe zu verschaffen. Allerdings scheinen mir nach wie vor einige Befunde gegen eine solche Diagnose zu sprechen. Ohnehin wäre damit ja noch wenig darüber gesagt, wie es Simon eigentlich innerlich erlebt, aus welchen inneren Konflikten heraus er zu einem bestimmten Verhalten neigt. Bei allen Spielen, die er aufgreift, steht für ihn Gewinnen und Verlieren im Zentrum. Geht es darum, wer der Stärkere und Klügere ist? Das Kartenspiel hat weiterhin einen hohen Stellenwert für ihn. Von immer weniger Hemmungen zurückgehalten, lacht und jauchzt er, wenn er gewinnt, sagt mir, du bist ein Loser. Verliert er einmal, bricht die Wut aus ihm hervor, schreit er mit hoher Stimme, dass ich geschummelt hätte, schmeißt dabei nicht nur einmal den Kartenstapel in die Ecke, stampft durchs Zimmer. Obwohl ich mich von der Heftigkeit seiner Ausbrüche manchmal fast überwältigt fühle, fühle ich mich in diesem Moment aber auch viel lebendiger. Keine Spur mehr von der Langeweile der ersten Wochen. Der Affekt ist im Raum. Einmal sage ich, als Simon spontan die Regeln abändert, um doch noch zu gewinnen, jetzt versuchst du die Regeln zu bestimmen, aber zu Hause und in der Schule hast du das Gefühl, die anderen bestimmen immer. Das macht dich so wütend. Nach den Ausbrüchen zieht sich Simon oft demonstrativ schmollend mit dem Rücken zu mir sitzend in eine Zimmerecke zurück, wobei er sich immer wieder umschaut, um zu sehen, wo ich bin. Ich sage, gerade warst du ziemlich wütend. Das macht dir Angst, ob jetzt zwischen uns etwas kaputt ist, ob ich noch da bin. Es scheint mir, dass Simon in seinen Spielen um Triumph und Niederlage auch seine Grenzen austestet. Wie verhalte ich mich ihm gegenüber? Wo sind meine Grenzen? Lasse ich die spontanen Regeländerungen zu? Kurzfristig würde ihm das vielleicht Erleichterung verschaffen. Es gäbe ihm aber auch womöglich das Gefühl, dass er mich klein gemacht, mich zum Verschwinden gebracht hätte. Er wüsste dann nicht, was ich eigentlich empfinde, würde sozusagen zu einem einsamen Herrscher über seine eigenen Regeln. Es ist keine leichte Gratwanderung. Wie viel Frustration kann ich Simon zumuten, ohne dass die Situation eskaliert, ohne dass ich andererseits aber auch ungreifbar für ihn werde? Vielleicht ist das ja durchaus eine unbewusste Angst von Simon. Wenn er wütend ist, ist der andere weg, gibt klein bei und macht seine eigene Person unsichtbar. Die Beziehung überlebt die Wut nicht. Hier scheint es mir nicht nur um eine mütterliche Übertragung zu gehen, sondern sich auch ein Stück Beziehungserfahrung mit Simons Vater niederzuschlagen. In der Psychoanalyse spricht man von der sogenannten Triangulierung. Der Vater ist in familiären Beziehungen auch immer die Figur, die etwas Trennendes in die enge Mutter-Kind-Bindung bringt. Zum Beispiel, indem er sagt, ich schlafe nachts neben der Mama. Eine feinfühlige Zuwendung bedeutet aber auch, dass der Vater Simon hilft, diese Trennung zu verwinden, auch indem er ein eigenes Beziehungsangebot macht. Komm, ich bring dich ins Bett, gucke nach den Monstern, passe auf dich auf, bis du eingeschlafen bist. Simon kann sich aus der Bindung mit der Mutter lösen, wenn er das Gefühl hat, da sind aber auch noch andere Menschen, mit denen ich in Beziehungen kommen kann. Simons Vater scheint mir hier eher rückzügig, überlässt das Feld Simon und seiner Mutter. Er setzt damit wenig väterliche Grenzen, gibt damit aber auch wenig Halt. Ist Simons Wut nicht auch ein versteckter Ruf nach dem Vater? Eine Figur, die Grenzen setzt, die zugleich Halt gibt, scheint mir auch das entscheidende Moment für die Entwicklung von Frustrationstoleranz. Gewissermaßen eine innere Elternfigur, die sagt, du kannst nicht überall deinen Willen durchsetzen, andererseits aber auch Ideen vermittelt, Zuversicht gibt, wie sich eine Schwierigkeit lösen lässt. Du kannst es aushalten, auch wenn es frustrierend ist. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich traue es dir zu. Einmal beginnt Simon ein Bild zu malen, auf dem er seine Familie in Tieren darstellen will. Der Vater ist ein Bär in einer Höhle. Die Mutter soll eine, fast den ganzen Bildraum einnehmende Hirschkuh werden, der Simon aber ein riesiges Geweih geben will. Sich selbst will Simon als Löwe malen. Doch all dies erfahre ich vor allem aus den verbalen Mitteilungen Simons, denn Simon kritzelt, noch bevor er fertig ist, in wilden Bewegungen Kreise auf das Papier und kommentiert dazu, die verstecken sich im Wald. Ich greife die wilden und gefährlichen Gefühle auf, die sich in Simon alle verstecken und die manchmal aber aus ihm hervorbrechen. Simon bejaht und ein Anflug von Traurigkeit wird spürbar, als er sagt, dass beim Löwen eigentlich ein kleiner Tiger wohnt, der ganz alleine ist und gestreichelt werden will. Aber dann ruft er aus, jetzt brüllt der Löwe, und Simon rennt wild durch den Raum. Dennoch gelingt es ihm in dieser Zeit, auch einmal ein Rollenspiel zu beginnen, wenngleich dies meist von sehr unsteten Wesen ist. Als er einmal eine Reihe von Figuren auf dem Tisch aufbaut, frage ich ihn, wer er denn von den Figuren selbst wäre. Simon zeigt auf einen gepanzerten Ritter und meint, Der ist super stark. Ich nehme eine Spielfigur, eine Frauengestalt, und lasse sie zum Ritter sprechen. Oh, ich würde dich gerne kennenlernen, aber du hast so einen schweren Panzer an, da kann ich dich gar nicht richtig sehen. Simon antwortet für den Ritter. Die brauche ich, sonst kommen die Räuber aus dem Wald. Ich, das sind aber böse Räuber. Simon nimmt eine weitere Figur, die den Räuber darstellt, und haut sie gegen den Tisch und ruft, kaputt, alles kaputt. Und Simon gerät in einen Strudel von Kampfgeräuschen, mit denen er die Figuren erledigt, woraufhin das Spiel abbricht und er wieder motorisch getrieben wirkt. Mir scheint dennoch in diesen Ansätzen des freien Spielens ein sehr wichtiges Moment zu liegen. Auch wenn die Wucht seiner Effekte den entstehenden Spielraum schnell wieder wegfegt, so zeigen sich doch Ansätze einer kindlichen Symbolisierung. Das bedeutet, ein Gefühl kann in eine Spielszene verwandelt und dort thematisiert werden. Es muss nicht alles in Toben und Schreien Ausdruck finden. Der Wunsch, schon ein ganz starker Mann zu sein, in dem Ritter, seine ungebändigte Wut in den wilden Räubern. Auch wenn es noch Ansätze sind, Simon beginnt das erste Mal wirklich zu spielen. In den Elterngesprächen rückt zunehmend die Rolle des Vaters ins Zentrum. Mit der schrittweisen Loslösung von einer überversorgenden Mutter wird auch deutlich, wie sehr Simon seinen Vater vermisst. Ich bespreche dies mit der Mutter, was dazu führt, dass der Vater, immerhin, zu zwei Sitzungen erscheint. Er wirkt gar nicht so unzugänglich, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, vielmehr scheint er ziemlich genau im Bilde über Simons Belange. Doch es scheint, als wären eheliche Konflikte zwischen ihn und seinen Jungen geraten, der Weg teilweise verstellt. Simons Vater reagiert aber auf die Probleme mit Rückzug, scheint sich eher in die Arbeit zu verbarrikadieren, statt sich klar zu positionieren. Vor allem lässt er Simon damit in seinen Belangen alleine. Ganz klar werden die Motive und inneren Belange des Vaters nicht. Auch erzählt Simons Vater wenig über seine eigene Geschichte oder seine Gefühle gegenüber Simon. Ich habe das Gefühl, dass in der Familienkommunikation und gerade zwischen den beiden Eltern viele unausgesprochene Konflikte, vor allem aber auch Missverständnisse liegen, die aber wohl an anderer Stelle zu klären wären. Meine Interventionen gehen darauf, den Kontakt zwischen Simon und seinem Vater wiederherzustellen. Fast wirkt Simons Vater ein wenig überrascht, als ich ihm sage, wie sehr er für mein Empfinden von Simon gebraucht wird. Simons Mutter stimmt dem zu, erinnert sich auch an Szenen aus dem Kleinkindalter, wo Simon und sein Vater ganz ähnlich miteinander gespielt haben. Zumindest lässt sich die Situation so weit klären, dass der Vater regelmäßig zu festen Zeitpunkten in der Woche Aktivitäten mit Simon unternimmt. So führt der Vater eine allabendliche Vater-Sohn-Zeit ein, bei der er gemeinsam mit Simon aus einem Buch liest. Manchmal schläft Simon dabei an seinen Vater gekuschelt ein und immer häufiger verbringt er die Nacht in seinem eigenen Bett. Interessanterweise hört zur gleichen Zeit Simons Einnässen fast gänzlich auf. Vielleicht ist dies ein Zeichen davon, dass er sich ein Stück weit aus einer regressiven Position löst, Dinge bei sich, in seinem eigenen Bereich halten kann, auch weil er jetzt tatsächlich nachts seinen eigenen Bereich, sein eigenes Bett hat. Vielleicht aber auch, dass er seine Trennungswut nun offener in der Beziehung mit der Mutter äußern kann, nicht mehr in ein Symptom verschieben muss. Dem Einnässen kann schließlich auch ein Moment von Ärger innewohnen, die Mutter im Bett auf Distanz halten, gewissermaßen in der Sprache des Symptoms zum Ausdruck bringen, es stinkt mir, bleib mir vom Leib, ich bin angepisst. Nach über einem Jahr Arbeit habe ich immer mehr den Eindruck, dass die Frustrationstoleranz von Simon zunimmt. Zumindest muss er nicht bei jeder Kartenspielniederlage das Spiel beenden. Es entwickelt sich eher eine Art wütend eifriges, komm, wir spielen noch einmal, dieses Mal schlage ich dich. Aber Simon greift auch andere Spiele auf. Schon lange wartet er nicht mehr passiv darauf, dass ich ihm Vorschläge machen soll. Kaum betritt er das Behandlungszimmer, rennt er freudig zu den Spielsachen. Zum ersten Mal wird auch so etwas wie eine kindliche Fantasiewelt sichtbar. Zu Beginn ist diese Welt etwas steif und Simon hat sichtlich Mühe, seine Befangenheit zu überwinden und das Spielzeug mit einer eigenen Bedeutung zu besetzen, die er mir auch mitteilt. Das Spielzeug in einer kinderanalytischen Praxis ist schließlich explizit so gewählt, dass es mehrere Verwendungsmöglichkeiten zulässt, ein offenes Spiel ermöglicht. Doch über den Verlauf einiger Monate wird es geradezu eine Freude, ihm dabei zuzusehen, wie er seine Kreativität entdeckt und sich tatsächlich eine sehr bunte Fantasie zu erkennen gibt. Doch Simon bleibt über lange Zeit darin sehr irritierbar. Es ist undenkbar, dass ich mich bei Simons Spielen in irgendeiner Weise beteiligen könnte. Manchmal reicht bereits ein Kommentar oder ein vorsichtiges Deuten im Spiel, dass Simon mich verunsichert aus den Augenwinkeln anschaut, als hätte ich ihn bei etwas ertappt oder beobachtet, bei dem er nicht beobachtet werden wollte. In Folge bricht er nicht nur einmal ab oder spielt stumm und immer lustloser weiter. Einerseits löst das in mir einen starken Impuls aus, Simon jetzt erst recht anzutreiben, ihn irgendwie wieder dazu bringen zu wollen, das Spiel wieder aufzugreifen. Als Simon etwa einmal ganz versunken ein Bild malt, sage ich etwas zu einer der Figuren. Simon schaut nicht hoch, doch sein Körper spannt sich auf einmal an und nach ein paar weiteren Strichen legt er den Stift nieder. Ich fühle mich schuldig, ihn gestört zu haben, bin zugleich etwas verärgert darüber, dass er so empfindlich reagiert und mich darüber hinaus in so eine Außenseiterrolle schiebt, in der ich mich nicht regen darf. Ich will schon nach dem Stift greifen, den Simon eben noch in der Hand gehalten hat, um in sein Bild hineinzumalen und ihn so zum Weitermachen zu bewegen, als ich mich gerade noch zurückhalte und besinne. Mir wird klar, dass ich nun die Rolle übernehmen soll, wieder den aktiven, kontrollierenden Part zu übernehmen, damit aber Simons Raum besetzen, beziehungsweise hier ganz sinnbildlich in seinen Bildraum eingreifen würde. Zugleich kann ich an dieser Stelle auch Simons Mutter verstehen. Es ist in dieser Beziehungsdynamik manchmal wirklich schwer, sich zurückzuhalten und nicht aus Schuldgefühl heraus in Simons Raum einzugreifen. Einzig beim Kartenspiel akzeptiert Simon mich als Mitspieler, wohl weil hier meine Rolle genau definiert, damit für Simon kontrollierbarer ist. Neben dem Umstand, dass Simon seinen neu entstehenden Spielraum sicherlich noch verteidigen muss, sich dessen noch nicht so sicher ist, dass er jemand anderen hineinlassen kann, spielt vielleicht auch eine Rolle, dass Simon mich noch gar nicht richtig als Gegenüber wahrnimmt. Dass ich eigene Ideen, Einfälle, Vorstellungen habe und in sein Spiel einbringen könnte, ist für Simon noch etwas sehr Bedrohliches. In diesem Sinne ist sein Spiel noch ungetrennt. Der andere soll so sein, wie er ihn anhand seiner eigenen Vorstellungen vorhersehen kann. Die Vorstellung, einen eigenen Raum zu haben, muss sich noch genauso entwickeln wie die Vorstellung, dass der andere auch seinen eigenen Kopf hat und dass in diesem Zusammentreffen etwas Beglückendes liegen kann, zumindest wenn man Vertrauen haben darf, dass der andere die eigenen Grenzen achtet. Als ich das verstehe, fällt in mir das Gefühl ab, etwas machen zu müssen, ihm doch unbedingt einen guten Einfall bieten zu müssen. Ich kann mich gelassener zurücknehmen, versuche nicht mehr, mich um jeden Preis in sein Spiel einzuklinken, sondern sehe meine Aufgabe in dieser Zeit vor allem darin, Simon den Raum zur Verfügung zu stellen, in dem er, vielleicht erstmals in seinem Leben, einfach frei spielen kann. Auf diese Weise bewahre ich auch für mich einen eigenen Raum, in dem ich nachdenken, gewissermaßen erst einmal in meiner Fantasie und Vorstellung an Simons Spiel teilnehme. Ich bin bei mir, wenn er bei sich ist, was Simon vielleicht auch fühlen kann. Es vergehen Monate, in denen Simon mit der Zeit immer sicherer in seinem Spiel wird. Tatsächlich geht das auch damit einher, dass er mir einen Part in seinen Spielen zugesteht. Zunächst nur mit vorgeschriebenen Rollen, dann aber auch immer mehr mit einer gewissen Freiheit, die er mir zugesteht. Zum Beispiel bei einem Theaterstück, in dem er mir die Rolle des Großmütterchens zuweist, mich dann aber die Rolle frei interpretieren lässt, mir nicht jeden Satz, wie bislang, vorschreibt. Simons Mutter erzählt mir in dieser Phase der Therapie, dass Simon geradezu auf die Sitzungen hinfiebern würde, er zu Hause immer wieder von mir spreche. Einmal ruft er mich sogar unter der Woche an, um mir von einem tollen Geschenk zu erzählen, das er zu seinem 7. Geburtstag bekommen habe. Er fragt, ob er es zur nächsten Sitzung mitbringen dürfe, damit wir gemeinsam damit spielen können. Ich bin gerührt und tatsächlich freue auch ich mich auf die Sitzungen mit Simon. Simon kommt inzwischen bald 1,5 Jahre in Therapie. Er hat große Fortschritte gemacht, die ganze Therapie hat eine positive Entwicklung genommen. Dies ist auch möglich, weil die beiden Eltern zu einer Veränderung bereit sind. Natürlich bleiben viele Konflikte bestehen und Simons Verhältnis zu seinen Eltern ist nicht ohne Spannungen. Trotzdem hat er sich ein Stück weit auf eine altersgemäße Weise emanzipieren können. In dieser Zeit denke ich häufiger an das Ende der Therapie, habe das Gefühl, es ist nun wichtig, dass Simon einen Schritt heraus aus dem therapeutischen Raum und hinein in seine soziale Welt geht. Simon soll ja das Gefühl entwickeln, dass er einen solchen Raum für sich auch außerhalb der Therapie finden kann, dafür nicht auf mich angewiesen ist. Ein wichtiges Zeichen ist für mich in dieser Zeit, dass Simon und seine Mutter um eine Verschiebung eines Therapietermins bitten, da Simon zu dieser Zeit zum Handballtraining gehen will, das er mit dem neuen Schuljahr aufnimmt. In einer Sitzung gestaltet er aus Holzklötzen einen großen Burghof mit engen Gassen und weiten Plätzen, platziert Figuren, Menschen, Tiere. Er denkt sich Ritterszenen aus, in denen die Figuren miteinander kämpfen, die Burg erobern und verteidigen. Als ich ihn frage, wer denn ich hier wäre, setzt er eine Eule etwas abseits des Geschehens auf das Dachsims und sagt, eine Eule, die ist schon ganz alt, aber die sieht noch gut. Die guckt, was die Menschen da unten machen. Ich weiß nicht recht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll. Aber vielleicht ist das Bild ja ganz zutreffend. Ich und die Therapie sind zunehmend am Rande des Geschehens. Der ganze Tisch ist vollgestellt und auch ich bin in die Stunde vertieft, als ich überrascht feststelle, dass sie bald zu Ende ist. Wie immer bemühe ich mich, Simon langsam auf das Ende einzustimmen. Simon will das aber nicht zulassen. Er redet über mich hinweg und ignoriert meine Hinweise auf das Stundenende. Ich sage, du möchtest nicht, dass die Stunde endet, wo wir doch gerade noch mittendrin stecken. Simon, ich möchte noch ein bisschen länger bleiben. Ich habe Mama vorhin gefragt, ob ich darf, und sie meinte ja. Ich bezweifle, dass Simons Mutter das wirklich so gesagt hat, doch Simon scheint gewillt, alles zu probieren, um die Stunde zu verlängern. Es fällt mir in dieser Situation sehr schwer, ihm nicht nachzugeben. Schließlich bittet er, lass die Stadt so stehen, damit wir nächste Woche weiterbauen können, ja? Mein erster Gedanke ist, mein Handy zu holen, um ein Foto zu machen und in der nächsten Woche, bevor Simon käme, wieder alles so aufzubauen, wie er es hinterlassen hat. Ich stelle mir vor, wie toll das wäre, wie viel Freude es machen würde, diese produktive und kreative Stunde von heute fortzusetzen, die Szenerie bis zur nächsten Woche gewissermaßen unverändert festzuhalten. Zugleich hieße das ja auch, ein Stück Realität auszublenden, sozusagen einen symbiotischen Modus fortzusetzen. Es gibt gar keine Trennung, auch gar keine anderen Kinder in meiner Praxis, die die Spielsachen ja auch benutzen möchten. Es gibt auch keine Woche Unterbrechung, in der Simon und ich etwas anderes machen. Vielleicht ist die Erfahrung wichtig, dass man ein Spiel beenden kann, aber beim nächsten Mal auch wieder neu beginnen kann. Sich zu trennen, Abschied zu nehmen, bedeutet ja nicht, dass Simon und die schöne Burg in ein bedeutungsloses Nichts verschwinden. Ich sage, die Stunde ist für heute zu Ende, aber in der nächsten Woche können wir eine neue Burg bauen. Simon reagiert mit einer großen Enttäuschungswut. Er haut auf sein mühevoll aufgebautes Werk ein, schlägt die Holzklötze um, wirft die Figuren weg, schreit mich an und rennt schließlich in eine Ecke hinter einen Sessel und kauert sich dort zusammen. Ich bin erschrocken und fühle einen Kloß im Hals, frage mich, ob es nicht doch ein Fehler war, ihm dies zuzumuten, ich nicht eine grausame therapeutische Mutter bin. Simon möchte nicht mit mir sprechen, möchte auch nicht hervorkommen. Ich gerate unter Druck, die Sitzung ist fast zu Ende, es bleiben nur noch ein paar Minuten. Schließlich gehe ich zu dem Sessel, setze mich darauf, so dass ich Simon nah bin, ohne ihn aber in seinem Versteck zu bedrängen. Ich sage, wie zu mir selbst sprechend, »Oh weh, jetzt ist Simon ganz wütend geworden und hat die schöne Stadt zerhauen. Er muss gehen, obwohl es doch gerade so schön war. Ich glaube, das macht ihn so traurig, weil er so gern hierher kommt. Er will mir eigentlich sagen, dass er seine Therapeutin gerne hat und will von mir hören, dass ich es auch schade finde, aber auch, dass wir uns wiederfinden werden.« Da höre ich einen lauten Seufzer aus der Ecke und Simon kommt mit gesenktem Kopf hervor. In der nächsten Stunde baut Simon wieder eine schöne Burg, räumt sie dann aber ganz von alleine am Stundenende schweigend zusammen. Während Simon die Bauklötze in die Schachtel sortiert, merke ich, wie ich traurig werde. Wieder gibt es in mir den Impuls, nun meinerseits Simon vorzuschlagen, die Burg bis zur nächsten Woche stehen zu lassen. Aber vielleicht würde ich an dieser Stelle eine Gegenübertragung in Handlung umsetzen, die Simons Fähigkeiten verkennt. Er wirkt recht gefasst, so als hätte er ein Stück Trauerarbeit geleistet, ein Stück Realität anerkannt, und ich darf nun nicht meinerseits versuchen, ihn zu binden. Vielleicht wird in diesen beiden Stunden sichtbar, welchen inneren Konflikt Simon mit sich ausgefochten hat, beziehungsweise welcher Konflikt sich zwischen Simon und seiner Mutter immer wieder abgespielt haben könnte. Einerseits will er seinen eigenen Raum haben, verteidigt ihn mal mit Wut, mal durch Rückzug. Andererseits fällt es auch ihm schwer, sich zu trennen, ist er ja bei allen Abgrenzungswünschen noch ein Kind. Gerade weil die Realität von ihm verlangt, dass er nun ein paar Schritte weit in die Welt hinausgeht, Grundschule, Klassenkameraden, Handball, ist hier auch Trauerarbeit verlangt, ein Stück der frühen, ganz engen Bindung an Zuhause loszulassen. Die Wut, die Simon entwickeln kann, ist also nicht nur aus einem Wunsch nach Autonomie geboren, sondern vielleicht auch ein Ringen mit der Trauer und der Angst, nicht mehr zurückkehren zu können. Ein Stück enge Bindung, frühe Kindheit hinter sich zu lassen. Umgekehrt ist für Simons Mutter und damit auch für mich als Übertragungsfigur etwas ganz Ähnliches verlangt. Ein Stück enger Bindung aufgeben, Simon seinen eigenen Weg gehen lassen, ohne sich von Trauer und Schuld dazu bewegen zu lassen, ihn festzuhalten oder die Illusion zu stiften, es gäbe gar keine Realität, zu der auch Abschiede gehören. Gerade in dieser Szene, sie wiederholt sich in den nächsten Wochen noch in verschiedenen Variationen, liegt aber für mich dieses Moment von Trauerarbeit. Wir spielen unausgesprochen diese Szene durch, sich trennen, voneinander verabschieden, sich wiederfinden, etwas Gemeinsames fortsetzen, ohne dass man es festfrieren muss. Nach beinahe 2 Jahren neigt sich die Therapie ihrem Ende zu. Wir nehmen nicht plötzlichen Abschied. Simon kann noch über einige Monate die Erfahrung machen, dass ein schöner gemeinsamer Moment entstehen kann, zu Ende geht, der Faden aber auch in der nächsten Woche wieder neu aufgenommen wird. In diesem Zuge gelingt es Simon, seine Wut so weit zu überwinden, dass er bei Enttäuschungen nicht gleich das ganze Spiel zerstören oder umgekehrt sich in einen passiven Rückzug begeben muss. Die letzten Therapiewochen werden durch eine schöne Nachricht eingeleitet. Simon ist von einem Klassenkameraden zum Spielen eingeladen worden. Tatsächlich treffen sich die beiden in der Folgezeit öfter und schließen Freundschaft. Der Abschied von Simon aus der Therapie fällt dann beinahe leicht. Simon ist mit seinem Kopf bei anderen Sachen und Unternehmungen. Fast ist es schwieriger, von der Mutter Abschied zu nehmen. Auch Simons Vater kommt noch einmal zu einer letzten Sitzung. Psychische Diagnosen sind in dieser Stunde kaum ein Thema. Ich melde Ihnen zurück, dass ich Simon für einen sehr klugen und aufgeweckten Jungen halte, der alle Möglichkeiten im Leben hat. Gemeinsam besprechen wir noch einmal das Erreichte und die Wegmarken der gemeinsamen Arbeit. Simon ist ein Beispiel für eine gelungene Kindertherapie, in der recht schnell Entwicklungsblockaden gelöst werden konnten. Auch weil bei seiner Familie einige Potenziale lagen. Dennoch ist meines Erachtens ein therapeutisches Eingreifen wichtig gewesen. Gerade um eine zunehmende Pathologisierung von Simon zu vermeiden, die es erschwert hätte, etwas an der Beziehungsdynamik von Simon und seinen Eltern zu verändern, weil dann die vermeintliche Ursache feststeht. Die Problematik lag nicht in einer Erkrankung von Simon, sondern in einem Entwicklungskonflikt. Das Heraustreten aus einer frühen und engen Bindung, das durch Schuldgefühle erschwert war, wozu es zugleich eines Vaters bedurft hat, der Simon in dieser Bewegung unterstützt. Es wäre sicherlich zu viel von der Therapie verlangt, dass sie in dem gesamten Familiensystem die wesentlichen Konflikte lösen kann. Sicherlich werden die Konflikte weiter eine Rolle spielen, Simon nicht völlig unabhängig von der Dynamik von Schuld und Wut sein. Die Therapie hat aber dazu beigetragen, dass diese Konflikte etwas bewusster geworden und damit für alle, nicht nur für Simon, mehr Spielräume entstanden sind. Vielleicht kann ich deshalb Simon guten Gewissens in sein Leben ohne Therapie entlassen, weil ich die Zuversicht habe, dass er vieles von dem Guten, was er in der Therapie gefunden hat, auch in seinem Alltag finden kann.